In dieser Folge spreche ich mit Therese Kirisitz von Trauraum. Sie ist Trauerbegleiterin in Berlin und ehrenamtlich in einem Kinderhospiz tätig. Sie musste bereits mit 7 Jahren große Trauer erleben, als ihre Taufpatin starb. Wie sie das bis ins Erwachsenenalter geprägt und beschäftigt hat, erzählt sie mir in diesem Gespräch. Trauerwelle, dein Seelensport-Podcast für einen sicheren und bewegten Umgang mit all deinen Trauergefühlen. Mit und von Kathi Bieber. Liebe Therese, hallo, schön, dass du dabei bist im Podcast Trauerwelle. Ich freue mich auf unser Gespräch über ein sehr sensibles Thema. Wie immer natürlich geht es um Trauer. Und heute natürlich über deine persönliche Trauer, was du so erlebt hast. Stell dir vielleicht erst mal vor, wer bist du, wo lebst du? Ja, erzähl mal von dir.
Ich freue mich total, dass wir jetzt gleich in das Thema eintauchen und dass ich überhaupt bei dir im Podcast sein darf. Wir hatten ja schon ein kurzes Gespräch und da habe ich echt viel gelacht und deswegen dachte ich, das ist voll die gute Basis, um jetzt so ein bisschen tiefgründiger zu sprechen. Zu mir. Ich heiße Therese, ich komme aus einem ganz kleinen Dorf im Burgenland, auch aus Österreich. Und bin dort aufgewachsen, dort lebt auch meine ganze Familie und bin jetzt mittlerweile in Berlin. Also ich lebe und wohne hier und genau, arbeite als Trauerbegleiterin.
Und deine persönliche Trauererfahrung, wenn wir wirklich direkt einsteigen in das Thema, hast du ja schon sehr früh machen müssen. Und das war mit 7 Jahren. Du hast deine Taufpatin damals verloren. Vielleicht magst du auch mal erzählen, wie war das für dich? Wie hast du das erlebt und wie bist du damit umgegangen und deine Familie natürlich auch?
Ja, sehr gern. Also ich komme aus einem ganz kleinen Dorf, da ist natürlich extremer Zusammenhalt, meine ganze Familie ist da. Das heißt, auch weil ich eine große Familie habe, war immer schon Tod und Sterben war immer präsent. Also ich kannte ja noch meine Uromas, die ganzen Verwandten und es überhaupt in diesem Dorf, wenn eine Beerdigung ist, man kennt sich, man geht zur Beerdigung. Man hat diesen irgendwo natürlichen Umgang mit dem Thema, weil man nicht so, oh, man geht auf eine Beerdigung, es ist was Neues, sondern es ist so natürlich. Gleichzeitig ist es auch extrem unnatürlich, weil halt nicht darüber geredet wird. Also es wird erlebt, aber nichts damit quasi gemacht. Und so ging es mir dann eben auch, dass schon von klein auf eben Tod im Raum stand, aber ich wusste ja trotzdem nicht, was ist das jetzt genau, weil wir auch nicht darüber geredet haben, weder im Kindergarten noch in der Schule oder zu Hause, war das dann doch immer wieder ein Schlag ins Gesicht, weil halt diese Greifbarkeit einfach gefehlt hat. Und auch da. Und ich will das gar nicht schlecht reden. Ich hoffe auch alle, die dazuhören, dass ich bewerte das jetzt aus der Erfahrung, die ich mal gemacht habe. Ich will da keinem die Schuld für geben, nur ich würde halt gern Verantwortung dafür übernehmen, dass eben diese Dinge jetzt anders passieren. Und so war es dann eben auch. Ich habe eine sehr enge Familienzusammenhalt bei mir. Und auch meine Taufpatin war so, ja, wie meine dritte Mama. Also meine Mama, meine Oma, meine Taufpatin waren halt neben allen anderen super wichtige Menschen für mich. Und ich habe auch einfach sehr viele schöne Momente mit ihr erlebt, was viele Leute nicht glauben können, wenn sie an 7 Jahre denken, weil dann denken ja alle, ja, man ist ja noch klein, man kriegt das ja auch gar nicht mit. Und ich kann euch sagen, Leute, komplett falsch. Also was ich alles weiß, an was ich mich im Detail erinnern kann, das zeigt einfach, wie früh das anfängt und wie traumatisierend das auch sein kann und wie wichtig es ist, auch im Nachgang sich Unterstützung zu holen oder mit diesem Thema zu arbeiten und nicht, weil es halt 20 Jahre her ist,
ja,
dass man dann sagt so, nee, warst ja noch klein. So, das kennst du vielleicht auch, oder?
Absolut. Und als Kind, das sind ja die prägendsten Jahre, die formen unsere ganze Zukunft ja auch, gell? Und was da alles passiert, natürlich bewirkt es etwa so.
Ja, voll. Und das hat auch, das, ich war dann 7 und wir waren Skifahren, ganz klassisch immer in den Ferien natürlich Skifahren. Und
warst du in Tirol oder wo?
Da waren wir, ich weiß gerade gar nicht.
Bei den Burgen kann man nicht wirklich Skifahren.
Nee,
für
nee,
alle
nee.
anderen, die nicht so auskennen.
Wahrscheinlich so Tirol oder Salzburg, irgendwo da.
Okay.
Da waren wir meistens. Aber ja, gut, dass du es dazu sagst, weil ich glaube mir alle immer, jedes Bundesland in Österreich hat Berge. Das stimmt
ja, genau.
nicht. Weinberge gibt's bei uns. Naja, auf jeden Fall waren wir Skifahren und meine Taufpatin, die hat einen Herzfehler, genauso wie ihre Schwester. Und ihre Schwester ist schon an diesem Herzfehler gestorben. Und sie hatte eben auch einen Herzfehler und hat ein Spenderherz gebraucht. Und es war eben so, wir waren Skifahren und nachdem wir vom Skifahren heimgekommen wären, hätte ich meine Erstkommunion gehabt. Also,
Ah ja.
und sie hat mir versprochen, sie flechtet mir meine Haare. Und sie hat mir immer meine Haare geflochten, aber so schön und so anstrengend, dass ich es immer zwischen ich mag's und ich mag es gar nicht war. Und es waren halt so unsere Sachen. Sie hat halt so ein bisschen gezittert, was dann irgendwie auch lustig war, weil wir uns dann schon natürlich auch dran gewöhnt haben. Aber so richtig wusste ich auch nicht, was das bedeutet, wenn man ein Spenderherz braucht. Also dachte jetzt auch nicht so, dass es so schwierig ist, aber ich dachte auch nicht, dass es leicht ist. So, es war für mich gar kein Zugang. Naja, und wir waren Skifahren und wir waren gerade auf der Piste und mein Papa und ich waren halt immer getrennt von meiner Mama und meinem Bruder, weil wir immer schneller waren. Und dann ist er so an die Seite gefahren und ist halt ans Telefon rangegangen und ich habe gemerkt, da stimmt was nicht. Und ich kann gar nicht genau sagen, das war einfach so eine Intuition, die ich damals nicht wusste, was eine Intuition ist, so. Und ich wusste, irgendwas Schlimmes ist passiert. Und mein Papa hat mit meinem Onkel telefoniert und die haben Kroatisch gesprochen. Und bei uns zu Hause wird Kroatisch gesprochen. Und immer wenn Kroatisch geredet wurde, weil wusste ich, da ist irgendwas, was ich nicht wissen soll. Obwohl ich es ja trotzdem auch verstanden habe. Aber es war immer so die Art und Weise, über schlimme Dinge zu sprechen. Und dann habe ich zu ihm tatsächlich gesagt, als er aufgelegt hat, ich weiß, dass Tina gestorben ist und wenn du möchtest, kannst du ruhig weinen. Und Tina ist eben meine Taufpatin und obwohl er nichts gesagt hat, wusste ich, dass das passiert ist, weil sie hatte nämlich davor ein Spenderherz bekommen und ja, da gab es dann Komplikationen und sie ist dann danach halt eben gestorben. Und das war für mich ganz schlimm. Also in dem Moment ist so richtig was in mir gestorben. Also so richtig, das war einfach so ein Schmerz, den ich gar nicht greifen konnte, weil jeder meiner Familie ja auch getrauert hat und anders getrauert hat und davor ja nie darüber geredet wurde, wurde natürlich, es gab einen Zusammenhalt, aber es gab kein offenes Gespräch. Und gut, woher sollten es meine Eltern auch wissen oder meine Großeltern, wenn es halt keiner vorher gemacht hat? Und das Angebot war ja damals auch ganz anders. Ich meine, das
Ganz
ist
anders,
jetzt
ja.
23 Jahre her. Das ist zum Glück auch anders. Und selbst jetzt ist nicht bei jedem klar, dass man Trauerbegleitung nutzen kann oder dass man überhaupt vielleicht darüber redet, bevor es passiert. Und was ich so wichtig finde an dieser ganzen Erfahrung, die ich gemacht habe, zum einen, dass man halt wirklich erkennt, dass Kinder sehr viel wahrnehmen und zum anderen, dass dieser Umgang im Nachgang erst rauskommen kann. Also man kann erst manchmal danach, also Jahre später erkennen, was man da eigentlich für einen Schaden davon getragen hat oder vielleicht auch was für positive Aspekte man daraus nimmt. Und es war dann halt auch so, als dann die Beerdigung war, man hat unfassbar viele Menschen und ich fand das total komisch, so nah neben dem Sarg zu stehen, weil ich dachte, das gibt's doch gar nicht. So, die kann da jetzt gar nicht drin liegen. Also es geht einfach gar nicht. Also, und ich fand es so komisch, weil alle aus meiner Familie da waren und sie halt nicht. Und dann hieß es, ja, keiner darf, also Kinder dürfen nicht in den Sarg schauen. Und ich
Das
weiß, weil
wollte
ich
ich gerade
eine
fragen, wie war das mit dem Verabschieden? Habt ihr nur die Möglichkeit gehabt oder hat es das nicht gegeben? Oder weil ihr wart ja in diesem Skiurlaub, dann seid ihr natürlich wahrscheinlich da rumgefahren, oder?
Also meine
Und dann
Mama sagt
hat's.
immer, sie sagt immer, als ich die Nachricht erfahren habe und wir sind ins Hotel gekommen, sie hat noch nie jemanden so schnell Sachen zusammenpacken gesehen wie mich. Ich war wie so ein Wirbelwind. Ich
Ja.
wollte halt einfach unbedingt schnell, so schnell wie möglich nach Hause. Auch wenn ich wusste, oder wir wussten ja, das ändert ja nichts dran, aber es war einfach so, hat sich einfach falsch angefühlt. Und naja, und als sie dann die Beerdigung war, hieß es halt, Kinder dürfen da nicht reinschauen, weil wir sollen sie so in Erinnerung behalten, wie sie ausgesehen hat. Und
Klassische
ich
Sache.
weiß, ja, weil ich weiß, du hast ja auch sowas erlebt,
Ja.
dass ich so froh bin, dass irgendwas in mir drin, und ich kann gar nicht sagen, was es war, aber ich habe meinen Bruder an die Hand genommen, während der Sarg so ganz alleine stand, und es war kurz davor, bevor der Bestatter da ist ja dieses Fenster, und dann legt er da noch so einen Deckel drauf. Und das war kurz davor, bevor er das machen wollte. Und ich habe meinen Bruder in die Hand genommen und wir sind dahin, haben einen Hocker genommen und haben uns einfach hingestellt und haben reingeguckt. Und alle anderen waren halt wie so paralysiert, weil glaube ich, keiner damit gerechnet hat. Und ich kann euch sagen, ich weiß genau, wie sie da lag. Dieses Bild ist für immer in meinem Kopf abgespeichert. Und ich bin so froh, dass ich das erlebt habe, weil ich konnte es ja nicht begreifen. Und ich hatte immer so das Gefühl, ich will sie berühren. Ich hätte sie, glaube ich, um es
Ja.
richtig
Begreifen.
Um es wirklich richtig zu
Ja.
integrieren, hätte ich sie angreifen müssen.
Das
Aber
ist ja
davon waren wir.
das Wichtige, was so viele machen. Und so viele erzählen dann, wenn diese Berührung stattfindet, dann spüren sie die Kälte, oder? Weil das ist nun mal was anderes, als wie wenn ein Mensch lebt. Und dann wird's so richtig bewusst, oh wow, okay, da ist wirklich nur noch der Körper da, gell?
Ja.
Also, und das braucht's eigentlich, ja.
Voll, und das hat eine Freundin von mir das so schön letzte Woche gesagt, vom Leichnam verabschieden. Und ich habe halt immer gesagt, ich habe mich von Tina verabschiedet. Und als sie das letzte Woche gesagt hat, dachte ich, krass, das ist so hilfreich, weil es ist dann der Körper
Ja.
und nicht sie.
Ja.
Und das habe ich gedacht, das sind so Kleinigkeiten, an denen man halt einfach mit Worten besser damit umgehen kann, so, oder lernen kann, damit umzugehen. Und
Wie
ich
alt war dein
weiß
Bruder zu dem Zeitpunkt? Weil du gesagt hast, du
ja,
bist mit deinem Bruder hin.
5.
5, also der ist ein bisschen jünger.
Genau, er ist jünger. Und der hat das natürlich ganz anders wahrgenommen. So, das ist auch, wenn man uns beide fragen würde, wir haben diese Erfahrung komplett anders wahrgenommen oder erlebt, obwohl wir das ein und dasselbe quasi erlebt haben. Weil sie ist auch seine Taufpatin. Und ja, als wir sie dann angeguckt haben, habe ich dann auch, das fand ich total schön, dass mir das in dem Moment so bewusst geworden ist. Sie hat halt für mich ausgesehen wie ein Engel. Sie hatte halt ein weißes Kleid an und sie war so schön. Also sie war anders, ganz anders. Sie war natürlich total blass, aber sie war so schön, weil sie so ein leichtes Lächeln auf den Lippen hatte. Und dann habe ich halt auch gesagt, so Kumar, weil ich habe sie auf Kroatisch Taufpatin genannt. So, du bist so schön wie eine Puppe. Und wir werden dich immer lieb haben, habe ich gesagt. Und das merke ich auch heute noch, dass mich das so berührt, dass mir das als Kind so bewusst geworden ist. Und es zeigt mir halt einfach immer wieder, wie wichtig der Umgang mit diesen Themen von klein auf ist. Weshalb ich dann ja auch vieles, was ich heute mache, ist natürlich auch davon geprägt, was ich selber erlebt habe. Und ich glaube, das ist so, wie du es vielleicht auch kennst, die Dinge, die man selber erlebt, die einem vielleicht nicht gut getan haben, die kann man zwar nicht mehr verändern für sich selber, aber man kann zumindest der Welt was zeigen, dass es anders geht. Und ich
Ja.
finde, das Beispiel, dass ich mich so prägnant an die Sachen erinnern kann, das zeigt ja auch einfach, wie wichtig der Ansatz ist oder wie wichtig auch die Trauerbegleitung im Allgemeinen ist, weil sie es halt einfach unterscheidet von einer Psychotherapie
Ja.
oder auch von anderen Ansätzen. Und ja, das ist mir super wichtig, auch zu immer wieder zu sagen, so bitte ignoriert nicht eure Kinder, egal wie klein sie sind, weil wir fühlen doch was.
Ja.
Also wir haben ja auch diese Spiegelneuronen, wir spiegeln unsere Eltern und das prägt uns halt einfach und da ist es so wichtig, ja, dass man da auch mal hinguckt, was ist so vielleicht die erste prägendste Erfahrung, die man mit Trauer oder Tod gemacht hat, weil die triggert es ja immer wieder. Also
Mal wieder,
immer,
ja.
wenn ich in den Friedhof gehe, denke ich an sie und auch in dem Moment, für mich so der schlimmste Moment, als dann der Sarg runtergelassen wurde. Da spielen die dann so ein kroatisches Lied. Das ist so für mich überdramatisch. Also wenn ich das schon höre, das ist so richtig abgespeichert in meinem System. Und ich weiß noch, als ihre Mama dann gesagt hat, weil ihr Papa hat ja an dem Tag Geburtstag. Und dann hat sie auf Kroatisch gesagt, du kriegst das schönste Geburtstagsgeschenk, deine Tochter kommt zu dir. Und das ist auch so, ich kann dir genau sagen, wer wo stand.
Ja.
Ich weiß genau, an welchem Punkt ich war. Immer wenn ich da hingehe, weiß ich genau, was ich da erlebt habe, wo ich hingeschaut habe, was ich gefühlt habe. Und das ist ja, finde ich, so krass, was das Gehirn und der Körper einfach abspeichert. Und weshalb ich ja deine Arbeit auch so gut finde, weil du auch mit dem Körper arbeitest.
Ja.
Weil das ja auch, also das setzt sich ja auch im Körper fest.
Total. Und wie ist das dann weitergegangen? Also wenn du hast ja schon ein bisschen so anmerken lassen, dass da nicht so viel Platz war dann für Trauergespräche, oh, oder es hat ja auch keine Trauerbegleitung gerade für Kinder in dem Zeitpunkt noch gar nicht gegeben, glaube ich, so wirklich, gell? Wie ist das dann weitergegangen? Wie hast du das dann geschafft, irgendwie auch damit zu arbeiten oder verarbeiten oder bewältigen? Wie hast du das Macht dann für dich einen Umgang damit gefunden?
Also tatsächlich würde ich sagen, war es halt einfach da. Ich habe gar nichts Aktives gemacht. Es wurde auch nichts damit gemacht. Es kamen halt immer mehr Todesfälle dazu, was das erste quasi immer größer gemacht hat, aber mich so gar nicht irgendwie konnte das gar nicht so deuten, was ich da jetzt mitgenommen habe. Und wenn dir halt die ganze Zeit jemand sagt, du bist noch zu klein gewesen, dass das was mit dir macht, und du kanntest sie ja auch gar nicht so gut, und es wird immer so das kleiner gemacht, dann gab es halt auch einfach keinen Platz dafür. Und auch in meiner Familie, da wurde nicht wirklich darüber geredet. Also man hat über die Person geredet, aber jetzt nie so, wie hast du dich gefühlt, was
Wie geht's
beschäftigt dich,
dir?
was belastet dich? Wie geht's dir wirklich damit? Also das wurde nie so thematisiert, und deswegen habe ich damit gar nichts gemacht. Also das war dann einfach da, und ich bin ja da aufgewachsen und bin dann zur Schule gegangen und bin dann nach der Schule nach Wien gezogen, wo ich auch erstmal nichts davon gemerkt habe, obwohl ich jetzt schon ein Stückchen weiter weg von meiner Familie war. Das merkt man dann schon. Da hat man dann irgendwie andere Blickwinkel auf Sachen, wenn man so ein bisschen weggeht. Also war für mich auf jeden Fall ein wichtiger Schritt. Und habe dann da gearbeitet. Also ich habe bis letztes Jahr 11 Jahre lang bei Booking.com gearbeitet, hatte da damals nach der Schule angefangen,
Was hast du
2012,
da
und
gemacht, genau? Also was für Bereich? Nicht
das
als
waren
Trauerbegleiterin offensichtlich.
also es waren mehrere Stellen. Ich habe tatsächlich so von telefonische Einschulungen
Ah ja, so.
bis dann am Ende ins Technische. Also ich war dann in der technischen Produktentwicklung tätig und habe halt den deutsch-österreichischen Schweizer Markt gemanagt und habe halt viel international gearbeitet. Also war ein ganz anderes Feld,
Ganz
war auch
anders.
echt sehr, sehr spannend und mag ich auch sehr, sehr gerne. Und hat mir dann halt auch wieder so mit der Trauerbegleitung gezeigt, so Trauer am Arbeitsplatz, da ist auf jeden Fall auch noch eine sehr große Lücke. Also da wird teilweise einfach gar nichts gemacht. Und ja, ich bin dann eben auch für meine vorherige Beziehung nach Berlin gezogen, also von Wien. Und das ist jetzt, um zu deiner Frage zurückzukommen, das war dann so, dass der damalige Partner von mir, der hat mir halt immer Sachen versprochen. Und das waren so simple Sachen, so wie er kommt um die und die Uhrzeit heim, er meldet sich dann und dann, und er hat das nicht gemacht. Und irgendwann, als ich ja so ganz allein in Berlin war, ich hatte da keine Freunde, ich habe einen neuen Job angefangen, es war nicht mehr meine Wohnung, ich habe nicht mehr meine Familie jedes Wochenende gesehen, kam halt so innere Gefühle hoch, die ich vorher noch nie hatte. Und ich bin fast ausgeflippt, wenn der Dinge, die er versprochen hat, nicht gehalten hat. Und irgendwann dachte ich so, das ist ja irgendwie nicht normal. Also, dass du so austickst wegen so Kleinigkeiten. Und der hat das natürlich auch gar nicht verstanden. Und es hat mich noch unruhiger gemacht, weil ich dachte so, tick doch jetzt nicht aus wegen dem, er erklärt es dir doch. Und trotzdem konnte ich es aber nicht anders machen. Naja, und dann habe ich eine Psychotherapie angefangen, weil ich mich irgendwann nicht mehr selber ertragen konnte. Und in der Psychotherapie kam dann halt raus, dass ich, also meine Taufpatin hat mir versprochen, sie flechtet mir die Haare für meine
Ja, stimmt.
Erstkommunion. Und sie ist ja dann davor gestorben und sie hat dieses Versprechen nicht eingehalten. Und als Kind habe ich gedacht, es liegt an mir. Also, dass quasi ich nicht wichtig genug bin, dass sie das, was sie verspricht, hält. Und das hat sich so manifestiert in meinem Kopf und in meinen Glaubenssätzen und so, dass ich das dann durch die Therapie aufgearbeitet habe und dann erst erkannt habe, so, hallo, kein Wunder, dass du dich teilweise so leer gefühlt hast oder so einsam, aber ich konnte die Sachen nicht benennen. Also es war wirklich durch die Therapie erst, konnte ich Zustände von mir oder Gefühlslagen einfach erklären. Die konnte ich vorher nicht erklären, weil woher denn auch, wenn du es nicht lernst, dann ist es halt einfach was ganz Neues. Und da war ich dann echt froh, dass ich über diesen Leidensweg, den ich dann erlebt habe, dann zu der Therapie gekommen bin, weil das halt dann einfach alles, da habe ich dann einfach alles aufgearbeitet.
Ja, Wahnsinn. Oh, sehr mutig. Also ich finde es natürlich in der heutigen Zeit, das ist immer mehr, dass man wirklich auch sich Hilfe holt in dem Bereich, aber trotzdem noch immer mit Stigmata belegt, oder? Also ja, kommt drauf an, in was für Bubble man gerade ist, wo man unterwegs ist und wo man es anmerken lässt. Also ist es auch sehr mutig, gell? Dann allein in so einer Stadt sich zu entscheiden, hey, boah, ich merke, da ist was und ich will mir da helfen lassen und schau da hin und auch wenn es weh tut, trotzdem und dann erst recht. Und dann beschäftige ich mich mit dem. Und am Ende, wenn dann eben das aufgelöst ist, dann fühlt es sich ja immer so erleichtert an und man lernt sich ganz anders und neu kennen, gell? Und versteht einfach so die Welt und die letzten 20 Jahre machen auf einmal so, oder sonst ist alles so klar, gell? Ja,
Ja,
geht
und es
mir so.
beginnt ja schon bei Kleinigkeiten. Also, wie ist es denn, wenn wir mit anderen Menschen über selbst über Sachen reden wie, heute bin ich nicht motiviert, heute habe ich gar keine Lust. Und dann sagt dir jemand, ja, mir geht's auch so. Dann fühlst du dich ja auch schon verstanden und
Ja,
nicht mehr
voll.
so schlecht.
Ja.
Und wenn man sich das vorstellt, dass das allein schon bei Motivation so ist, oder wenn man irgendwie sagt, boah, hast du auch gar keine Lust auf diese Aufgabe, Steuern, wer hat denn Lust auf Steuern? Dann denkst du dir so, ja, ich bin nicht die Einzige, es liegt nicht bei mir so. Und dann könnt ihr euch jetzt mal vorstellen, wenn man das dann mit der Trauer macht, dann ist das ja noch eine größere Ladung, weil das noch viel tiefliegender ist. Und das ist immer das, was ich versuche, auch Menschen so mitzugeben. Vielleicht gar nicht zu lange überlegen, ob es jetzt das Richtige ist, wie das jetzt am Ende rauskommt, was das jetzt mit einem macht, sondern es tun und im Tun dann erkennen, ob es hilft oder nicht.
Voll.
Weil so oft sind wir irgendwie am Grübeln und ich habe das ja auch, viele Leute schreiben mir ihre Geschichte und am Anfang war ich dann noch sehr vorsichtig und jetzt sage ich dann schon so, hey, hast du schon drüber nachgedacht, dir eine Begleitung zu suchen? Und dann sind erstmal alle so, jetzt kommt mal was Konkretes. Und das ist halt, glaube ich, das, was ich so versuche zu erklären. Es bringt halt nichts, wenn man es tausendmal im Kopf durchgeht.
Ja.
Man wird alleine auf keine Lösung kommen. Also kann nicht funktionieren, weil wie denn auch, du hast ja gar keinen Input, der von außen kommt.
Voll. Bin ich ganz deiner Meinung. Und vor allem, ich muss auch ins Fühlen kommen können. Also gerade wenn es um Trauer geht, da sind all diese Gefühle und ich kann das noch 100-mal durchdenken, aber wenn ich nicht ins Fühlen komme, dann geht auch nichts weiter. Das steckt irgendwie fest oder so, wenn ich da in so einer Gedankenschleife bin, oder? Und wenn ich dann aber reingehe in den Körper und den mitnehme und mal hinspüre, was erlebe ich denn wirklich gerade und was machen meine Arme, Beine und mein Rumpf und so weiter. Und dann passieren oft diese Gefühle, dann kommen sie raus und dann entwickelt sich was weiter und die Gedankenschleife ist unterbrochen und ja, ich bin wieder am ganz anderen Ort sozusagen im Kopf, gell? Und ja, und da brauche ich einfach auch oft ein Gegenüber, gell? Um so Denkanstöße oder Ideen oder Anleitungen, also egal ob Meditation oder Selbsthypnose oder eben Bewegung und so weiter, wenn ich da was von außen kriege, dann kann ich wieder ganz anders mit mir selber sein. Irgendwie haben wir das so verlernt, kommt mir vor, so allein das Ganze alles zu machen, obwohl es eigentlich natürlich wäre, aber irgendwie können wir es nicht so, gell? Weil es uns eben schon vielleicht als Kind ja, abtrainiert worden ist oder so. Oder durch viele Außenstörfaktoren, die da drauf einwirken und negative Glaubenssätze, die sich da eben verfestigt haben und dann honiger keine Möglichkeit irgendwie anders auf mich zu schauen oder mich wahrzunehmen, wenn ständig im Kopf so ein negativer Glaubenssatz drin hängt. Ja.
Absolut. Und deswegen braucht es diese ganz kleinen
Ja.
Musterbrecher, die einem da rausholen. Und das ist ja auch die Dinge, das heißt ja nicht, dass man sie nicht lernen kann. Also
Ja.
ich bin kein Fan von, du kannst alles erreichen. Das glaube ich einfach nicht. Aber ich denke schon, dass wir vieles erlernen können auf unsere eigene Art und Weise. Und das ist doch das Wichtige, dass wir einen eigenen Weg finden, mit unseren Gefühlen und unseren Gedanken zu leben, weil so oft wird das so als selbstverständlich gesehen. Dabei sind halt Trauer- und Verlusterfahrungen jeder Art für diese Person, die es gerade erlebt, einfach schrecklich.
Ja.
Und das ist ja auch, da hatte ich ja auch ganz viele unterschiedliche Erfahrungen. Einmal den Tod von meiner Taufpatin, dann natürlich meine Uromas, andere Familienmitglieder, Menschen, die mir einfach wichtig sind, denen ich gar keinen Label drauf gebe und sagt, das ist jetzt die und die, sondern es ist einfach der Mensch, der mir fehlt. Und dann natürlich auch Trennungen. Trennungen sind auch unfassbar schmerzhaft, weil der Mensch ist aus seinem Leben draußen. Der gibt es vielleicht einfach in der Form nicht mehr. Also ist es auf eine Art und Weise, als wäre die Person aus seinem Leben gestorben.
Ja,
Und das
wie
ist ja
hast
das
denn du
Gleiche.
das selber erlebt? Weil du hast ja wirklich dann in Berlin diese Therapie gemacht und zu dem Zeitpunkt warst du aber noch mit deinem Partner zusammen, oder? Oder warst du schon?
Da waren wir auch zusammen und ich bin ja auch für den Mann nach Berlin gezogen. Also ich habe das ja nicht gemacht, weil ich jetzt unbedingt nach Berlin wollte. Und das war halt dann schon die große Hürde, sagen wir mal so. Eine Person, die sich halt intensiv mit den eigenen Themen beschäftigt,
Ja.
während die andere halt ich mag ihn gar nicht schlecht reden, so, aber der hat nichts gemacht. Da lief halt alles so darauf hinaus, so, was machst du jetzt? Also irgendwann war das, hatte ich das Gefühl, ich bin jetzt die Einzige, die hier ein Problem hat. Und das hat es nicht besser gemacht. Zum Glück hat mir der Therapeut das auch erklärt und so. Aber es war trotzdem, das zu Hause dann zu erleben und zu denken, so, boah, dein Leben ist einfach echt scheiße. Also da habe ich wirklich gedacht, ich kann gar nichts. Also das war halt dann auch einfach viel auf einmal. Und dann hatten wir natürlich auch viele Streitigkeiten. Ich habe sicher meinen großen Anteil gehabt, genauso wie er seinen großen Anteil daran hatte. Nur wir konnten einfach nicht reden. Also wir haben konstant aneinander vorbeigeredet, weil ich halt auf einer Gefühlsebene kommuniziert habe und er auf einer Ego-Ebene.
Ja, das geht
Und
dann
das hat
nicht
dann,
aneinander vorbei.
ja, und es geht ja halt nicht. Und wenn ich dann sage, hey, ich bräuchte dies und das, dann kam da halt nichts zurück. Und Empathie ist, wenn ich dann so wichtig, auch in jeder Art von Trauer oder Verlusterfahrung, die ich ja in dem Moment wieder erlebt habe. Also es ist ja ganz viel hochgekommen. Und ja, dann hat er sich auch getrennt und es war dann ganz dramatisch. Es war dann auch 2 Tage, bevor dann der Lockdown kam und ich musste dann aus der Wohnung ausziehen, habe dann natürlich nichts gefunden, weil keiner Wohnungsbesichtigung gemacht hat. Und die Grenzen waren zu nach Österreich so. Ich konnte da nicht hinfahren. Klingt jetzt auch echt komisch, wenn ich so darüber rede, weil es halt, ja, aber es war halt damals so. Und dann bin ich in ein richtiges Loch gefallen, weil ich halt genau in dem Moment dachte, nichts in meinem Leben ergibt Sinn. Also wirklich gar nichts. Alles, was du machst, ist falsch. Du kannst nicht mal irgendwie eine Beziehung führen. Du bist jetzt hergezogen. Soll ich jetzt wieder zurückziehen? Aber ich hatte ja meinen Job. Also es war irgendwie so viel, dass da zusammenkam. Und das war dann ganz lustig, weil ich habe dann irgendwann, habe ich gedacht, okay, dann lerne ich ihn halt verstehen. Und warum er so tickt, wie er tickt, und habe halt viel auf YouTube-Videos geguckt zu Demenz, weil sein Vater an Demenz erkrankt ist. Und dann dachte ich so, ich versuche es jetzt einfach zu verstehen. Was passiert mit Angehörigen von Betroffenen? Also die betroffen sind von Mord, Krankheiten, Vergewaltigungen. Ich wollte halt einfach wirklich alles verstehen so und bin dann so ein bisschen in diese Ding, in das Ding reingerutscht, dass ich halt extrem viel recherchiert habe. Und das war dann ganz lustig, weil nachdem ich dann diese Videos geguckt habe, kam so ein Video aus dem Kinderhospiz, so eine Vorstellung. Und dann habe ich das geguckt und ich so meiner Mama geschrieben, Mama, ich will so ein Ehrenamt im Kinderhospiz machen. Und meine Mama ist so cool, die fragt dann auch nicht, die hat mir dann einfach so Kinderhospize in Berlin geschickt. Und sie so, da
Echt?
kannst du dich bewerben. Und dann habe ich so in dem Moment entschieden, ich bewerbe mich da mal als Sterbebegleiterin im Kinderhospiz. Und habe dann da hingeschrieben und habe dann da so ein Bewerbungsgespräch gehabt und habe dann dort auch eben ehrenamtlich im Kinderhospiz angefangen, in der Zeit eben, wo Corona war. Und das hat mir so viel Kraft geschenkt, weil ich darüber natürlich auch viel über meine Trauer gelernt habe, auch gelernt habe, wie komplex und doch simpel dieses Thema ist. Und habe dann halt auch gemerkt, krass, wie es halt helfen kann, wenn einfach jemand da ist. Und es
Das
so
war aber
richtig
wirklich
ehrlich
zum
meint.
Verständnis jetzt so das erste Mal, dass wirklich in die Richtung Trauerbegleitung gegangen ist. Davor war da, das war so
Nix.
dieser Startschuss. Wahnsinn. War sehr spannend. Und dann
Nee,
genau
da
ein
war gar nix.
Kinderhospiz, ja.
Ja, genau. Und dann war es so, das war einfach mein Ding. Ich muss auch sagen, dieser Vorbereitungskurs, ich hatte selten so viel Spaß und so viel Intensität wie in dieser Zeit. Ich hatte eine ganz tolle Gruppe. Wir haben so viele gute Gespräche geführt und ich war damals, ich glaube, 26 oder so, 25. Und ich weiß noch, als die Leute in der Gruppe, die waren halt wesentlich älter, haben dann halt immer gesagt, Therese, woher kommt das? Du sprichst da so, als wärst du irgendwie schon 60. Und dann dachte ich so, ja, wahrscheinlich, weil das so tief aus mir herauskommt, dass es halt ungefiltert die Wahrheit ist. Und ja, in dem Vorbereitungskurs, boah, da habe ich viel geweint. Boah, das war, also als ich dann das erste Mal, und das war eine richtig schöne Übung, wir sollten im Kreis sitzen und dann hatte jeder 10 Minuten Zeit und sollte über seine eigene Trauer- und Verlusterfahrung erzählen. Und die anderen dürfen nichts machen. Weder nicken, noch ja, kein Taschentuch reichen, nichts. Also du solltest einfach
Einfach
nur reden.
aushalten. Ja.
Ich dachte so, Halleluja. Das ist brutal. Und
Ja.
dann habe ich angefangen und schon im zweiten Satz habe ich so geheult, dass ich dachte so, Egal, jetzt ist alles egal. Aber das war so eine schöne Übung, die gleichzeitig so herausfordernd ist. Und das zeigt halt auch immer wieder diese Beschäftigung mit dem Thema. Es ist immer mehreres gleichzeitig. So, es ist nicht nur traurig und schlimm, es war auch lustig. Also ich habe auch über mich selber gelacht, weil ich dachte, stellst du dich jetzt so an? Du hast schon vor hunderten Menschen eine Präsentation gehalten. Was fällt dir das jetzt so schwer? Aber es war doch einfach neu. Und alles, was neu ist, ist erstmal irgendwie herausfordernd oder auch schön oder lustig.
Und
Naja,
das
und
war dann
dann.
so eben so parallel, also zu diesem, war da die Beziehung dann schon zu Ende oder noch nicht? Also.
Also die war schon so am Ende, aber das Ende kam dann, als ich dann nach einem Kursabend nach Hause gekommen bin und er mich gefragt hat, ob das denn wirklich jetzt sein muss, dass ich mich mit dem Thema beschäftige, weil ich soll mich doch erstmal um mich kümmern. Und in dem Moment dachte ich so, der versteht es auch gar nicht. Der hat es gar nicht kapiert. Und ja, am Ende hat er dann die Beziehung beendet, was ganz gut war, weil ich hätte es niemals gemacht. Weil ich war einfach auch in einer Abhängigkeit drin, muss ich ehrlich sagen. Weil ich natürlich in dem Moment in einer sehr anstrengenden Phase meines Lebens war. Und dann auch die Trennung war schon sehr, sehr schmerzhaft. Also dann in der Stadt, in der ich schon mal neu angefangen habe, nochmal neu zu beginnen, das hat mich schon sehr viel Kraft gekostet. Aber ich bin extrem froh, dass ich das geschafft habe, mir an jeden Tag mir irgendwas zu finden, was mir gut getan hat. Und bei mir war es halt einfach Sport. Ich habe während Corona halt auch dann wieder sehr viel Sport gemacht und habe mich dann einfach voll und ganz auf die Marathonvorbereitung konzentriert.
Ah ja, und nebenbei hast du aber das im Kinderhospiz aufgemacht.
Ja, genau.
Also waren
Also es
das so
war.
deine zwei Kraftquellen in dieser Zeit, um da durchzukommen?
Ja.
Und von der Wohnung her, wie war das dann? Weil du gesagt hast, da war ja dann Corona und es war schwieriger, Wohnung, hast dann doch die Möglichkeit gehabt, eine Wohnung zu finden oder irgendwo unterzukommen.
Naja, ich musste dann in eine Fünfer-WG ziehen. Und
Oh.
jeder, der mich kennt, weiß, dass Ordnung, Sauberkeit und viele Menschen um mich herum für mich eine sehr große Herausforderung ist. Aber es war halt die einzige Option. Und ich bin auch heute sehr stolz, dass ich es gemacht habe. Und dann einfach diese räumliche Trennung hatte, die einfach super wichtig war. Aber es war schon wirklich sehr hart. Also so gar nicht meins.
Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Ich bin damals so in Wien nach meiner Trennung dann in der WG gewesen. Und das war auch so, oh, eigentlich wollte ich mal nur sein in dem Alter dann noch. So, oh, und dann bin ich wieder in der WG.
Ja, kennst du. Ja.
Ja. Aber jetzt? Wie lebst du jetzt?
Nee, jetzt wohne ich alleine.
Ah
Also
ja,
jetzt ist alles ganz entspannt. Keine vier anderen Menschen, die so um mich herum
sehr schön.
rennen. So, nee, und das war wirklich auch so in der Erfahrung. Da gibt es immer Höhen und Tiefen und manchmal klatscht halt einfach irgendwie das Leben einem 10 Sachen hintereinander hin so. Und ich bin der Meinung, seitdem ich das erlebt habe, also ich bin kein Fan von alles hat einen Sinn. Also das würde ich niemals über andere Leben beurteilen. Ich glaube auch nicht, dass jetzt der Tod von meiner Taufpatin jetzt hätte sein müssen. Also ich hätte, glaube ich, auch ganz gut ohne leben können. Aber was ich weiß, ist, dass das halt einfach zum Leben dazu gehört, auch wenn ich es nicht mag, auch wenn es mir weh tut. Es gehört halt einfach Trauer und Verlust zum Leben dazu, was ja auch einfach zum Menschsein
Ja.
ist halt einfach dabei. So, man sucht sich's nicht aus, egal ob man jetzt spirituell ist und man glaubt irgendwie so dran, dass sich die Seele einen Weg findet oder sich selber irgendwie vor der Geburt einen Weg aussucht. Da kann jeder für sich entscheiden, was einem stimmig ist. Aber ich finde, genau das ist der Punkt. Jeder sollte und darf für sich entscheiden, was das ist. Und wir
Absolut.
müssen das nicht für andere beurteilen.
Was mich noch interessiert, eben rund um das Kinderhospiz, weil du auch gesagt hast, es hat dir Kraft gegeben in dieser Zeit, wo manche oft sagen, hä, wie kann sowas Kraft geben? Es ist doch so eine traurige Arbeit und das ist ja oft in Verbindung mit, dass wir eben mit Trauernden arbeiten. Was, das, wie kannst du das nur aushalten? Wie kannst du das nur machen? Und bist dann nicht die ganze Zeit nur irgendwie Depri den ganzen Alltag hindurch? Und ich sag dann auch immer, na, es ist so eine wertvolle, wundervolle Arbeit. Natürlich ist es berührend, natürlich kommen mal die Tränen oft und es macht was mit mir, aber diese Dankbarkeit am Ende und das Gegenüber zum Sehen und die Hoffnung zum Spüren, was da in den Augen so sichtbar wird. Das ist einfach das schönste Geschenk, das man kriegen kann in der Arbeit. Und ja, und ich habe halt auch keine Angst vor Traurigkeit. Also ich glaube, wenn jemand Angst hat vor eben traurigen Situationen oder vor Tränen, dann ist vielleicht nicht das Richtige für ihn, weil das passiert natürlich, aber für mich ist das ganz normal. Das gehört genauso dazu wie miteinander lachen, miteinander weinen, ja. Und es fühlt sich auch nicht schlimm an oder so für mich, sondern einfach, ja, das ist halt einfach Leben und lebendig sein, ja, mit all seinen Facetten. Und da würde mich jetzt interessieren, wie du das so erlebst im Kinderhospiz, wie du dort die Arbeit erlebst, wie das ausschaut überhaupt, so ein Tag dort und was eben schön daran ist, was vielleicht aber auch schwer daran ist.
Ja, also zu dem, was du gesagt hast, finde ich auch total wichtig zu ergänzen. Ich kann das auch erleben oder erfahren, weil ich mich mit meiner eigenen Gefühlslage beschäftigt habe. Und ich glaube, das hast du ja auch getan, weshalb du halt weißt, das ist so eins deiner schmerzhaftesten Erfahrungen. Da kommt jetzt erstmal nicht so richtig dran. Und das ist halt, wenn man einmal bei sich wirklich hinguckt und dann hinguckt, wenn es nicht gerade akut ist, würde ich sowieso immer empfehlen und nicht erst dann quasi Feuer löschen, wenn es brennt, was ja viele Menschen machen. Und das ist ja auch beim Kinderhospiz das Gleiche. Das sage ich immer als erstes. Die leben doch. Die Kinder, die leben. Also ich weiß nicht, woher die Menschen diese Vorstellungen haben, vor allem, weil sie da selber nicht hingehen, weil sie teilweise ja auch gar keine Fragen stellen, sondern einfach ihre Bewertungen schon hinklatschen, wo ich mir denke, frag mich doch erstmal. Und dann kannst du gerne eine Meinung bilden über das, was ich sage. Aber atme doch erstmal tief ein und aus und hör mir doch einfach zu oder stell eine Frage, wenn es dich wirklich interessiert. Weil diese Aussagen mit, das könnte ich nicht, das mag ich auch gar nicht mehr hören. Also
Ja, ich auch nicht.
das sage ich dann auch schon so, habe ich jetzt auch gar nicht gefragt. Also das ist auch gar nicht böse gemeint, aber was bringt mir das denn so, dieses, das könnte ich nicht? Damit setzt du dir ja selber schon eine limitierende Vorstellung von dem, was da eigentlich vielleicht möglich wäre. Und das ist auch so mein größter Antrieb. Die Kinder und die Familien, die leben ja in dem Moment. Und in dem Moment könnte ich ja auch an deren Stelle sein. Also keiner von uns ist davor geschützt, dass man nicht selber in diese Erfahrung kommt. Und ich denke mir, wenn ich in Erfahrungen oder in Situationen komme im Leben, wo ich jemanden brauche, dann wünsche ich mir auch, dass ganz viele Menschen da sind. Ich kann dann immer noch entscheiden, ob ich mit denen sein will, aber die Option finde ich schon schön, wenn man das den Menschen anbietet. Und das ist auch so das, was mich dort so berührt und gleichzeitig auch so ruhig macht, ist es, die Menschen einfach froh sind, wenn ich da bin und wir einfach sprechen und manchmal auch lachen oder uns über irgendwas ärgern oder auch einfach teilweise auch zusammen weinen. Also mir kommen dann auch die Tränen. Ich muss da jetzt nicht irgendwie wie ein Stein davor sitzen, sondern ich lasse es dann auch zu und das macht auch was mit mir. Und natürlich, wenn ich nach Hause gehe, hat das was mit mir gemacht. Aber das macht ja alles im Leben, macht was mit mir. Also wenn du mich beleidigst, macht das ja auch was mit mir. Und wenn du mir was Schönes sagst, macht es was mit mir. Und wenn was Trauriges passiert, macht es auch was mit mir. Und das ist total in Ordnung. Das ist auch irgendwie für mich der Sinn der Sache. Und ich habe halt auch dadurch viel über mich selber gelernt und auch über die Menschen und über das, was in der Gesellschaft vielleicht manchmal einfach nicht gut läuft. Also, dass teilweise die Familien total benachteiligt sind, wie es mit Geschwisterkindern ist. Also, dass Geschwisterkinder oft so durchs Radar fallen oder halt, ja, was so ein Familiensystem erlebt, wenn ein Anteil davon tot ist oder krank ist. Also, dass halt immer ein ganzes System einstürzt und es dann darum geht, irgendwie dieses System wieder neu aufzubauen mit diesem Menschen, der einfach fehlt. Und oder auch zum Beispiel, auch viele Eltern haben ja auch diese vorwegnehmende Trauer. Natürlich, wenn ihr lebensverkürzend erkranktes Kind vor denen ist, natürlich denken die dann auch in dem Moment dran, so was ist, wenn die Person nicht mehr da ist oder wenn mein Kind nicht mehr da ist. Und es ist halt dann oft so ein Identitätsverlust. Und bei diesem Identitätsverlust, der halt sich langsam so aufbaut, bevor das Kind halt schon stirbt, bin ich gerne da und unterstütze die Familie, wo es nur geht. Und wenn ich mit dem Kind spazieren gehe, ich einfach was vorlese oder manchmal auch einfach über Beziehungsdinge mit der Person spreche, mit Mutter, Vater oder andere Struggles, die so im Leben stattfinden, dann sind die extremst dankbar und dann gehe ich immer nach Hause und es geht mir immer gut, auch wenn es weh tut, auch wenn es traurig ist, aber es geht mir immer gut, weil ich weiß, die würden das sowieso erleben, auch wenn ich nicht da bin. Also warum dann nicht über meinen eigenen Schatten springen? Und das heißt nicht, dass ich das mein Leben lang machen werde. Das heißt nicht, dass nicht irgendwas in meinem Leben passieren wird, dass es vielleicht für mich schwierig ist, dorthin zu gehen. Dann mache ich vielleicht nicht das, aber dann mache ich andere Sachen. Und ich finde da gerade so ein Ehrenamt, jeder von uns kann ein Ehrenamt machen. Für manche ist es Geld spenden, für andere ist es Zeit, schenken und andere ist es vielleicht Ressourcen weitergeben. Und ich finde das so wichtig und da kann ich wirklich jedem, der gerade zuhört, mitgeben. So, wenn du das Gefühl hast, du würdest gerne der Welt was zurückgeben, dann tu es auf deine Art, aber tu es. Also such dir was und geh aktiv in das rein, dass da Menschen sind, die gerade genau das brauchen, was du kannst. Und ich habe natürlich auch oft gedacht, boah, bin ich dafür gut genug? Ich habe auch immer wieder Momente, wenn das Kind zum Beispiel nicht sprechen kann, dass ich dann denke, oh Gott, hoffentlich mag das Kind das. Oder hoffentlich ist meine Stimme irgendwie passend, weil zum Beispiel das aktuelle Kind ist blind, es sieht mich auch nicht, man weiß auch nicht so richtig, wie viel sie hört. Und dann kommen natürlich Selbstzweifel hoch. Und dann auch zu sagen, okay, das ist in Ordnung, dass die da sind. Versuch wirklich zu fühlen. Und dann versuche ich es über nonverbale Kommunikation, über das, dass ich halt Dinge erkläre, dass ich Dinge trotzdem mache, auch wenn ich nicht weiß, was bei dem Kind ankommt, aber dann halt mit anderen Gesten erkenne, okay, es passt. Und das gibt mir so viel Selbstvertrauen. Und davor kommen halt die Selbstzweifel. Und es ist halt wie mit allen anderen Sachen. Also ich würde nicht sagen, dass es das Ehrenamt im Kinderhospiz jetzt so viel schlimmer ist als alles andere. Natürlich sterben die Kinder am Ende des Tages, aber hey, wir sterben alle. Also,
Ja, und das verdrängen halt viele, gell? Dieses Wissen
ja.
darüber, dass wir sterblich sind. Jeder denkt, der ist schon sterblich und schiebt sein ganzes Leben auf später. Und dann gibt's halt irgendwann auch später mehr.
Ja, und das ist das, was glaube ich, wir beide ja auch mit der unserer Geschichte verkörpern, dass es anders tragisch ist und anders einschneidend und trotzdem geht es uns irgendwo wahrscheinlich auf einer Welle ähnlich. Das ist ja das, was wir ja mit der Arbeit machen, dass wir einfach den Menschen zeigen, hey, du bist normal.
Ja.
Normal ist halt
Du bist gut
nie.
so, wie du bist.
Ja, genau.
Und du hast eben dann eben in diesem Kinderhospiz halt ehrenamtlich ja eben gearbeitet, aber hast ja dann auch noch zusätzlich die Trauerbegleitausbildung gemacht und bist jetzt mittlerweile ja auch Trauerbegleiterin und da auch selbstständig tätig, oder?
Ja, genau. Also ich habe dann in dem Kinderhospiz gemerkt, boah, das liegt mir echt gut. Also ich kann das voll gut und ich habe auch immer so Gefallen an Sachen, die andere nicht so gut finden. Weil ich mir denke, das kann man noch so anders verpacken oder man kann das irgendwie anderen Leuten vielleicht, ich will nicht sagen verkaufen, aber man kann den Leuten erklären oder immer wieder so Tabuthemen aus dem Loch rausholen. Das finde ich ganz schön. Da habe ich echt Freude dran. Und dann habe ich ja die Trauerbegleitungsausbildung gemacht. Und die hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Also, was ich da alles gelernt habe und was ich da alles an Erfahrung oder an Hilfsmittel mitbekommen habe, wie ich mit trauernden Menschen umgehen kann. Obwohl es ja natürlich auch, es gibt kein Patent da drauf oder so. Also, es gibt ja kein richtig oder falsch. Also, auch da bin ich im Lernprozess und immer wieder erkenne ich, okay, das funktioniert jetzt da, das funktioniert da vielleicht nicht. Oder hey, guck doch mal noch dahin, da kannst du noch irgendwie dich weiterentwickeln. Und habe dann eben die Trauerbegleitungsausbildung gemacht. Und die habe ich dann jetzt, die mache ich seit 3 Jahren. Habe ich eben meinen Trauraum gegründet und habe dann das nebenbei noch von meinem Vollzeitjob gemacht und eben dieses Jahr, Anfang des Jahres, mich selbstständig gemacht. Weil ich gedacht habe, es bringt nichts, wenn du immer so auf Sparflamme machst, weil deine Energie ist halt irgendwann auch ausgeschöpft und steck doch mal alles so in eine Sache rein und guck mal, was passiert. Und mittlerweile weiß ich einfach, es war die richtige Entscheidung. Und genau das mache ich jetzt eben
Hast du
selbstständig.
dann irgendwie ein Büro oder Raum in Berlin oder wo bist du oder machst du das einfach im Freien oder wie kann man sich
Ja,
das
also
vorstellen?
ich mache es tatsächlich auch gerne online, weil ich habe ja viele auch Österreich und Deutschland und Schweiz, auch durch die Arbeit sehr viele Kontakte. Ich mache viele Workshops, die mache ich dann immer vor Ort bei den Einrichtungen. Zum Beispiel mit der AWO mache ich Workshops für die, die das Freiwillige Soziale Jahr machen oder dann halt selbstorganisierte oder ich werde wo eingeladen und mache dann sehr viele Workshops zum Thema Endlichkeit. Also wie lernt man damit umzugehen, dass es halt einfach ein Ende gibt auf dieser Welt? Und dann halt auch dieser Umgang mit Kindertrauer, da mache ich sehr viel, auch so in Einrichtungen, die halt ganz viel für Kinder anbieten und halt Einzelbegleitungen. Und die mache ich dann sehr gerne auch manchmal bei den Leuten vor Ort, weil für manche Menschen ist es einfach schöner, wenn sie mir auch noch so die Bilder zeigen können zu Hause, wenn die mir dann so ein bisschen die Tür öffnen. Und für die ist es dann auch ein großer Vertrauens Schritt und das finde ich sehr schön. Oder manchmal treffe ich mich auch einfach mit manchen Leuten immer wieder im Park. Und das ist auch schön. So, dann sind wir in der Natur. Also ich versuche das echt so flexibel, wie es geht, zu halten, weil es gerade einfach so am besten passt.
Spannend. Und du hast ja auch gesagt, dass dir selber Sport immer geholfen hat. Darüber müssen wir natürlich auch noch
Ja,
sprechen.
ich habe schon gewartet.
Was ich schon rausgehört habe, du hast dich auf einen Marathon vorbereitet in Berlin. Bist denn dann auch schlussendlich gelaufen und geschafft alles?
Ja,
Ja.
tatsächlich ich habe dann manchmal so verrückte Ideen. Ich habe mich an einem Tag für einen Marathon in Mainz angemeldet, weil das war, also da kam mein Ex-Freund her und hab mich angemeldet, obwohl ich nie mehr als 20 Kilometer gelaufen bin. Ich dachte so, egal, irgendwie kriegst du das schon hin. Habe mich da angemeldet und erst, als ich es wirklich verstanden habe, was 42 Kilometer sind, habe ich gedacht, okay. Schwierig, aber gut. Eins nach dem anderen, ein Schritt nach dem anderen. Mein Nachbar hat auch immer zu mir gesagt, Therese, wenn nichts mehr geht, denkst einfach dran, ein Schritt nach dem anderen. Und ich dachte, das ist so ein bekloppter Tipp. Also natürlich ein Schritt nach dem anderen, aber wie oft mir das geholfen hat, wirklich so, wenn es gar nicht mehr ging, ein Schritt nach dem anderen. So. Und habe dann in dem Jahr zwei Halbmarathon gemacht und zwei Marathon, also in Mainz und in Berlin. Und einen Halbmarathon in Wien und in meinem kleinen Dorf zu Hause. Und das war richtig gut, weil mir, das hat mich auch echt in so eine andere Position gebracht. Einfach zu sehen, was Trauer oder Schmerz halt auch für eine andere Kraft haben kann, wenn ich die Kraft anders einsetze. Also mein Fokus war dann, okay, du challengest dich einfach selber. Und ich habe manchmal beim Laufen so viel geweint. Oder dann danach vor Erschöpfung und dann kam irgendwie alles raus, saß ich in der Badewanne und dachte so, was ist das jetzt für ein emotionaler Einbruch? Aber da kam dann halt dieses Erschöpftsein mit diesen Schmerzen, die halt so körperlich in mir drin waren, kam dann so hoch und dann dachte ich, boah, das ist so hilfreich. Also
Ich
Sport,
habe auch immer
deswegen.
gedacht, oh geil, der nächste Lauf, der nächste. So befreiend einfach, also weil einfach alles gebündelt dann aus dir rauskommt und du spürst die so krass lebendig. Das ist jede Zelle deines Körpers spürst du, gell? Und ja, ich kenne das
Ja,
auch.
ich ja voll. Ich habe auch gestern gedacht, ich wünschte, ich hätte deine Übung, die vom Bären. Ich hätte die, glaube ich, öfters gebraucht. Aber jetzt weiß ich, fürs nächste Mal kann ich die dann anwenden. Also gerade so diese Wut,
Ja.
die konnte ich über, also Wut ist ja sowieso so ein Thema, das wird ja oft irgendwie unterdrückt. Aber es hat ja schon einen großen Raum in der Trauer, weil gerade so die Wut aufs Leben, auf die eigenen Handlungen, auf vielleicht, wie zum Beispiel bei dir in deinem Fall, auf die externe Person, die da involviert war, die das überhaupt angerichtet hat. Und so diese Wut auf alles, so einfach alles, alles, was irgendwie da war. Und das war dann schon so durch diese Erschöpfung, durch die ich dann durchgegangen bin, kam dann diese Wut einfach ganz anders raus und ich konnte die Wut ausdrücken, was ich vorher gar nicht konnte, weil gerade auch als Frau wird ja oft gesagt,
Ja.
ja, wütend, nee, du bist die liebe Brave.
Ja.
So, du schreist nicht,
Ja.
du boxst auch nicht, du
Ja.
schmeißt auch mit nichts. Aber das war dann echt so, ich dachte, okay, das ist ein gutes Ventil, da dann halt einfach auch vielleicht mal, wenn ich gelaufen bin und dann fertig war mit dem Lauf, habe ich halt einfach mit so Steinen geschmissen. Ich hatte einfach, ich musste diesen Gefühlen einfach Raum geben. Und Deswegen war für mich Sport, wie wahrscheinlich auch für dich, einfach eine ganz große Rettung. Also natürlich muss man auch gucken, ich hätte mich da drin auch verlieren können. Auch natürlich gibt es immer diese Polarität, so
Ja.
ist zum Glück nicht passiert, aber könnte ich mir schon vorstellen, so kann man sich auch darin verlieren. Und deswegen ist so, muss ja nicht für jeden Sport sein, aber ich kann auf jeden Fall sagen, irgendwas mit dem Körper zu
Körper,
tun,
ja.
ist schon wichtig.
Und das mit dem Verlieren, das finde ich aber einen wichtigen Punkt, weil mir ist das ja passiert. Also, wenn die Wut mal überschwappt oder so, oder eben es wirklich, du nimm wasch, wohin mit deinen Gefühlen und es echt extrem geworden ist, dann ist natürlich auch die Bewegung, der Sport extrem bei mir gewesen. Also ich habe dann zwischenzeitlich, ich weiß nicht, ob du die Übung kennst, Burpees, diese Sprungübung, gell, und da habe ich manchmal 300 bis 400 hintereinander gemacht.
Wow. Boah, jeder,
So.
der das schon mal gemacht hat, weiß, das ist richtig anstrengend.
Okay, alle, die das da draußen nicht kennen oder noch nicht gehört haben, googelt mal Burpees und dann macht's mal 10 und dann stellt's euch vor 300 mal das Ganze.
Was?
Also das war grenzwertig. Da war der Körper dann wirklich, das war Vernichtung des Körpers, aber
Ja.
das ist eben bei mir daraus entstanden, auch ganz viel, weil die lange Zeit am Anfang die Gefühle kettern so, ich bin eine Versagerin, ich bin die schlechteste Schwester, wegen mir ist meine Schwester gestorben. So, das sind ja immer diese Gedankenschleifen gewesen, dass sie kettern. Und deswegen wollte ich mich dann zwischenzeitlich einfach vernichten, sogar. Und dazu habe ich natürlich auch die Bewegung und den Sport genutzt. Und da eben dann wieder so den Weg zum finden, auf die gesundheitliche Ebene zu gehen. Also das Fördern und nicht da vernichten, das war dann schon auch schwierig zwischenzeitlich so in den ersten Jahren. Und deswegen ist mir immer so wichtig, auch beim Seelensport, dass man eben kleine Schritte macht und nicht vielleicht in das Extrem eben geht, weil das einfach dann zu viel sein kann für den Körper und dann so viel kann er einfach gar nicht aushalten, gell, an Bewegung und Sport. Außer ich bin vielleicht davor schon so ultrasportlich gewesen, dann ist vielleicht was anderes. Aber die meisten kommen und haben ein Jahr gar nichts gemacht. Und dann kann ich natürlich nicht 6-mal die Woche irgendwie 2, 3 Stunden trainieren. Da muss ich halt mal mit 10 Minuten anfangen, gell? Ja, also
Ja,
das
und das
finde ich
ist
auch.
wie du sagst mit deinen Übungen zum Beispiel, das merke ich ja auch bei Trauerbegleitungen, dass die Menschen sich teilweise einfach gar nicht mehr wirklich bewegen, manchmal auch gar nicht mehr wirklich rausgehen, vielleicht auch nicht richtig oder was essen.
Ja.
Nicht gucken, dass sie genug Wasser trinken. Manche tendieren dann vielleicht auch zu Alkoholkonsum oder viel Nikotinkonsum oder Süßigkeiten. Und da ist dann gar keine Bewegung im Körper. Und das mache ich dann auch oft mit den Trauernden oder die mit denen ich Workshops auch organisiere, dass man sich erstmal bewegt und sich auch mal ausschüttelt. Und dann sind halt die Übungen, die du machst, sehr nachhaltig.
Ja.
Und das ist, glaube ich, das, was wir voll oft unterschätzen, also falsch einstufen. Also kleine Dinge können eine große Wirkung haben.
Und das checken irgendwie nie
Ja,
die wenigsten,
ja.
oder? So, auch beim Sport, also beim Sport ist das echt extrem. Jeder sagt immer, wenn er anfängt sporteln, die denken immer, sie müssen jetzt wirklich jeden Tag eine Stunde das ultimative HIIT-Workout machen, was ja einfach zu viel ist, gerade in so einer Trauersituation, wenn der Körper eh schon so ausgelaugt und erschöpft ist, gell, dann kann ich nicht eine Stunde HIIT draufsetzen, sondern dann reicht's, dass sie 10 Minuten hinsitzt, vielleicht echt nur mal im Sitzen starrt, sogar nur vielleicht im Bett oder auf der Couch und einfach nur meine Gelenke durchmobilisiere, um wirklich mal in Kontakt zu kommen. Es geht wirklich erst um den Kontakt im Körper aufzubauen und die einzelnen Bereiche wieder wahrzunehmen und zu spüren. Und dann kann man das Schritt für Schritt steigern. Das ist eine gesunde Entwicklung im Sport. Und ich da von heute auf morgen eine Stunde
Ja.
durchballern. Und ja, ich habe das auch zwischenzeitlich eben gemacht und es war nicht gut und nicht richtig und es war schädigend sogar für meinen Körper. Also es ist mir dann auch natürlich schlechter gegangen als wie besser. So, ja,
Und
und so
das
habe ich
ist,
erst drauf kommen müssen.
wie du sagst, also was ich da voll gerne ergänzen würde, das ist ja wie mit dem Kinderhospiz oder mit der Trauer oder der Endlichkeit. Wenn jemand über das Kinderhospiz was erzählt, heißt das nicht, dass du da schon hingehen musst. Also du
Voll.
kannst auch erstmal zuhören, du kannst auch erstmal eine Frage stellen und dann nach einer Frage, die du stellst, sagen, das wird mir gerade ein bisschen
Ja,
viel, ich merke,
richtig.
das überfordert mich. Und das Gleiche ist mit der Endlichkeit.
Ja.
Du musst nicht gleich deine Bestattungsvorsorge machen. Du kannst auch erstmal darüber nachdenken, so was macht das mit dir in deinem Körper, was löst das für Gedanken aus, was hast du für Musik in den Ohren oder was hörst du, was fühlst du, was schmeckst du? Und dann kann eine Frage kann auch erstmal reichen.
Ja.
Also man muss nicht immer gleich so, auch wenn
Voll
natürlich
was.
jeder Mensch andere Tendenzen hat, aber man darf sich auch mit dem Thema langsam annähern.
Ja.
Man darf ja auch in der Trauerbegleitung sagen, hey, heute nach 30 Minuten, mir ist es zu viel, ich kann nicht mehr. Das
Absolut.
kann man auch beenden. So, man muss das nicht immer durchziehen. Und das ist, glaube ich, das, was es dann ja auch so schwierig macht, sich mit dem Thema zu beschäftigen, weil es so viel gibt. Und es kann, wenn man es nicht dosiert macht, kann es einen überfordern.
Ja, volle. Voll, das ist, glaube ich, das ist die Message der
Ja.
Folge. Das ist super wertvoll, super wichtig. Also nehmt das bitte mit für euch. Und dann nochmal kurz zu deinem Sport. Also du bist Läuferin, würde ich jetzt mal sagen, dazwischen. Oder
Ja.
machst du jetzt nur was anderes oder du
Nee.
bist für die
Also
Laufen so dein Sport?
Laufen ist immer noch und seit 3 Monaten habe ich angefangen mit dem Peloton-Bike. Das ist ganz cool, so Fahrradeinheiten, die dann auch sehr intensiv sind, weil ich habe auch gelernt, einseitiges Training ist auch nicht gut.
Ja, nein,
Deswegen
stimmt.
habe ich jetzt schon zwei Sachen und dann halt genau das mache ich noch mit und viel Yoga und
Ah
Dehnen.
ja.
Also Dehnen ist bei mir wirklich bei mir verlagert sich alles in die Hüfte, wenn es mir nicht gut geht. Und deswegen ist Dehnen und Yoga einfach super wichtig. Aber ja,
Ist ja auch
ist mir
so
ganz wichtig.
der Iliopsoas, der Muskel, der Hüftmuskel ist ja auch der Muskel der Seele, wo praktisch so die größte Anspannung dann stattfindet, wenn Emotionen irgendwie unterdrückt werden. Da gibt es ganz viele Studien dazu, auch im Bereich Gewalt oder vor allem sexuelle Gewalt, dass da die höchste Muskelanspannung gemessen worden ist in dem Muskel bei den Opfern eben. Also da gibt es ganz viele Sachen dazu, dass da sich immer ganz viel verkrampft und verspannt und das führt dann immer auch zu Rückenschmerzen, vor allem im unteren Rücken, aber auch oben im Schulterbereich. Also das hängt ja auch alles zusammen. Oder Bauchschmerzen können auch entstehen und so. Also, oh, das kenne ich, ja. Und das kennen viele Trauernde auf jeden Fall.
Ja, der Körper lebt das ja auch mit. Also wir sind
Ja,
ja nicht
voll.
nur da unsere Gedanken so.
Ja, das ist, hängt alles zusammen, gell?
Ja, was
Jedes
eine
Gefühl hat eine
Überraschung.
Reaktion eben, ja. Das ist irgendwie, ja, irgendwie denkt man oft nur, dass es eben abgekoppelt ist voneinander, aber das ist halt nicht, gell? Wir sind eins, das ist ganzheitlich zu betrachten und dann auch so am besten zu begleiten, dass man alles miteinander mit reinnimmt. Genau, aber eben zum Beispiel Laufen ist so gar nicht meins, obwohl ich eben den Seelenlauf mache ja jetzt, ja, und ab nächstem Jahr wird er hoffentlich endlich wieder stattfinden können, weil ja auch durch Corona und meine Schwangerschaft der Unterbrechung. Und da laufe ich ja immer am Geburtstag von meiner Schwester, die Anzahl von Kilometer, wie alt sie worden wäre. Das ist jetzt schon über 30. Also,
Oh, da
ja.
muss ich vorbeikommen,
Ja.
glaube ich.
Ja, aber eben, ich schaff's einfach nicht mehr, die Anzahl zum Laufen. Das war sie rein körperlich. Ich habe meine Grenze erreicht damals. Ich weiß jetzt nicht, wie viel bin ich denn da? 28 oder sowas bin ich gelaufen und ich habe danach wirklich gar nicht mehr gehen können. Ich habe ja doch zwei, na, wirklich wochenlang nicht mehr gehen können. Ich habe ja doch zwei Knieoperationen und eben viele andere Baustellen noch im Körper und ich weiß, ab einer gewissen Kilometeranzahl schafft es einfach das Gelenk nicht mehr und dann habe ich so Schmerzen, dass ich einfach gar nicht mehr gehen kann danach. Und das war damals so und es war nicht schön, weil dann kann ich auch nicht mehr arbeiten, natürlich nichts mehr, gell?
Klar.
Mein Körper ist mein Arbeit, die sollte nur Ding. Aber ich bin schon am Überlegen, wie ich es mache. Ob ich vielleicht dann einfach spazieren gehe, ist ja auch
Ja,
eine Möglichkeit oder so.
voll.
Also brauche ich halt ein paar Tage.
Ja, das macht nichts.
Ist egal, ich spaziere einfach mal 3 Tage durch.
Ja.
Wird schon gut werden. So, aber
Hat auch
Laufen ist
was.
eben auch nicht so meins, obwohl ich früher schon ein bisschen mehr gelaufen bin, aber ich bin mehr so eben Seelensport, meine Krafttrainings, somatische Übungen. Das mache ich so gern, ja. Aber es ist so wichtig, dass man genau das, wo macht, an Bewegung, das so wirklich Spaß macht und gut tut. Weil es gibt viele, ja, Sportarten mittlerweile oder Bewegungsarten und nur weil irgendwo ein Trend ist oder so und es dir nicht gefällt, musst du aber nicht machen, gell? Du kannst schon was anderes machen und das finde ich auch ganz wichtig in der Trauer, dass man da wirklich seins findet und wo man wirklich auch Motivation spürt, so. Genau.
Absolut, bin ich voll bei dir. Geht ja mit allen Lebensbereichen
Ja,
so,
voll.
finde ich.
Voll. Ich kann nichts erzwingen. Das geht halt nicht. Wenn das Interesse fehlt, dann macht es keinen Spaß und dann ist immer nur ein Kampf, gell? Und
Ja.
nur Erleichterung oder Befreiung oder ein schönes Gefühl. Und das soll es ja dann auch sein am Ende.
Voll.
Abschließend würde ich jetzt nur eine Frage stellen, und zwar: Was möchtest du einem trauernden Menschen am Ende des Gesprächs jetzt unbedingt nur mitgeben?
Das Erste, was mir einfällt, ist so, trau dich, zu dir selber zu stehen und zu deiner Trauer. Also, das gehört zu einem für den Rest des Lebens. Es verändert sich, aber es verändert sich nur, wenn du auch die Veränderung zulässt und auch Veränderungen in dein Leben lässt. Also, nichts kann sich verändern, wenn wir dem nicht offen gegenüber sind. Und da braucht es einfach eine unfassbar große Portion Mut. Es braucht Geduld und es braucht Zeit. Und die, finde ich, die dürfen und sollten wir uns nehmen. Was ich immer sage, irgendjemandem sich öffnen, nicht einfach verschließen, nicht einfach das, was ich alleine hinerleben und dann irgendwie das Gefühl haben, man ist einsam, keiner versteht einen. Es kann halt auch nur gesprochenen Menschen geholfen werden. Und das sage ich sehr oft, weil ich sehr oft höre, dass die Menschen sagen, mein Umfeld versteht mich nicht und so weiter. Und dann sage ich, was hast du denn denen erzählt? Und dann sagen die, ja, nur das. Dann sage ich, na, wie sollen die dich denn dann auch verstehen, wenn du dich nicht traust? Und irgendjemand darf den Anfang machen. Das ist mit allen Sachen so. Das ist mit Technologie so, das ist mit Sport so, das ist mit Zielen, das ist mit neuen Bereichen. Irgendjemand macht den Anfang. Und manchmal hilft es wirklich, diese Kleinigkeiten ins Gespräch mit reinzunehmen und erstmal von den eigenen Gefühlen zu reden und zu sagen, ich habe gerade Angst, dir das zu erzählen. Direkt diesen Druck rauszunehmen, anstatt davon auszugehen, dass irgendjemand anders vielleicht riechen, erhoffen oder erspüren oder was auch immer kann, was du brauchst, weil wir einfach so unterschiedlich sind. Es ist fast nicht möglich. Und ich glaube, wenn wir halt lernen, mit Trauer oder Verlust im Alltag zu leben und wenn es gerade auch nicht akut ist, dann können wir vielleicht auch in Akutsituationen besser uns miteinander verbinden und uns unterstützen. Weil wenn ich so einen Notfallplan, also ich gehe ja auch zum Erste-Hilfe-Kurs, bevor ich quasi das erlebt habe. Das heißt auch, sich vielleicht vorher Gedanken machen, was tut mir richtig gut, wenn es mir richtig schlecht geht. Das aufschreiben und das einfach mal den Freunden geben. Und dann haben die auch einfach einen Anhaltspunkt, was sie machen können, wenn es ihr schlecht geht. Das heißt nicht, dass es dann genau richtig ist. Das heißt nicht, dass dann alles easy ist so, aber es ist zumindest besser als immer so alles vor sich hinzuschieben und die Dinge halt einfach zu machen, wenn sie sich jetzt richtig anfühlen, weil wie du auch vorhin schon gesagt hast, es kann irgendwann zu spät sein.
Toll.
Ja.
Ja, danke schön. Das war sehr schön, ne? Ah, ein schönes
Danke.
Ende.
Ja, ich habe auch gerade gedacht, ich könnte mit dir noch so lange
Ja,
weiterreden.
voll. Aber ja, für alle da draußen, die Therese hat auch einen Podcast und bei dem wird ich auch bald zu Gast sein. Und deswegen wäre so nicht genug kriegen gerade von unserem Gespräch und sich denkt, ach, schon zu Ende, dann kann man gern auch bei Trauraum vorbeischauen und da dann die Folge anhören. Ich glaube, im August bin ich dann bei dir, gell?
Ja, genau.
So viel eben, die Steffi koordiniert ja meine
Ja.
Irgendwann im August bin ich bei dir und spätestens Ende August kannst du es dann wahrscheinlich hören oder so,
Ja.
oder?
Ja.
Und ja, dann sage ich danke und alle Links, also zu deiner Website natürlich auch und wir können nur dein Instagram verlinken, findet ihr natürlich in den Shownotes. Es war ein sehr schönes, berührendes Gespräch. Danke für deine Offenheit und für all die ehrlichen, authentischen Worte. Und ja, schön, dass wir dieses Gespräch führen haben dürfen. Danke.
Ja, ich sag danke.
Tschüss da draußen.
Tschüss.
Das war Trauerwelle, dein Seelensport-Podcast für einen mutigen und sicheren Umgang mit all deinen Trauergefühlen. Von und mit Kathi Bieber. Du findest Seelensport auch im Netz unter www.seelensport.at und auch auf Instagram und Facebook unter Seelensport. Für noch mehr Ideen rund um deine Trauer und deine Gefühle.